Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. So, heute wird es ein bisschen grundsätzlicher. Ich bin nämlich mit Dominik Meyer verabredet. Der ist Politikberater und ist Gründer und Inhaber der Agentur Miller Meyer in Berlin. Wo sonst? Nicht nur da, aber auch da. Hallo Dominik.
Hallo, mein Lieber.
Dominik, wenn du so mal auf Deutschland schaust und wenn du dir mal anschaust, was hält uns eigentlich zusammen? Zu welchem Ergebnis kommst du da?
Na, das ist schon eine schwierige Anfangsfrage.
Ja, wir gehen hier gleich rein, genau.
Wir gehen gleich rein und das ist, Heiko, bei dir immer so und das finde ich so großartig, dein Podcast. Danke für die Einladung an der Stelle, gleich
gerne.
Am Anfang. Du stellst die Frage nach dem wichtigen zentralen Punkt, was hält ein Staat zusammen, was hält eine Gesellschaft zusammen, was ist der Kern einer Gesellschaft? Und diesen Kern nennt man in der modernen Politik, auch in der Philosophie, Gemeinwohl oder Gemeinsinn. Und das ist die entscheidende Frage, weil von diesem Gemeinwohl, Gemeinsinn sich eine ganze politische Kultur ableiten lässt. Und jedes Land sucht diese Antwort. Die Amerikaner suchen die Antwort. Die Franzosen suchen die Antwort, die Chinesen suchen die Antwort und die Deutschen suchen die Antwort auch.
Ich stelle dir noch mal eine Zwischenfrage, ja? Diese Frage nach dem Gemeinwohl, die du mir noch nicht beantwortet hast, aber das kommt sicherlich noch, war die vor 20, 30 Jahren leichter zu beantworten als heute?
Die Frage von Gemeinwohl, Gemeinsinn beschäftigt alle Gesellschaften, alle Formen von politischer Herrschaft. Weil sie die Grundlage bildet, warum Menschen für andere Menschen etwas machen oder auch nicht machen. Das ist die Grundlage. Und in einer Zeit, in der viel mehr Globalisierung und viel mehr Dinge von außen auf Menschen hineinkommen, wird es immer schwieriger, diese Frage zu beantworten.
Also wir unterhalten uns ja, um das mal festzumachen, wir unterhalten uns ja über Fragen, warum soll ich Steuer zahlen, warum soll ich mich an Verkehrsregeln halten, ja? Also nur mal, um das mal,
genau.
Um da mal ein bisschen Boden reinzubringen.
Warum zahlst du Steuern? Weil wir Menschen auf andere Menschen angewiesen sind. Das hatte schon der berühmte Ausspruch der alten Griechen, der Mensch als soziales Wesen. Menschen sind auf Menschen angewiesen und weil Menschen auf Menschen angewiesen sind, müssen sie Regeln schaffen, um miteinander umzugehen.
Mhm.
Und diese Regeln kann man bewusst diskutieren, die kann man bewusst verändern und befolgen, aber meistens in Gesellschaften sind diese Regeln von den Eltern, von den Freunden, von den Polizisten gelernt, erlernt und werden tradiert weitergetragen. Also du gehst ja über die Straße und hältst bei Rot an. Du kennst eine Ampel, du kennst ein Verkehrssystem und du fragst nicht jedes Mal nach, warum ist die Ampel jetzt rot? Und warum bleibe ich dann stehen?
Ja, manchmal, wenn ich richtig revolutionmäßig drauf bin, gehe ich auch mal bei Rot, ja? Ich fahre nicht, aber ich gehe bei Rot.
Das ist ja genau wunderbar mein nächster Satz gewesen. Und jede Form von Gemeinsinn ist geschichtlich auch fundiert. Und wir haben eine offene Geschichte gesehen, 1789, 1989, dass Menschen aufstehen und dann bei Rot über die Ampel gehen und dann das ganze Verkehrssystem neu strukturieren.
Okay.
Aber das Spannende ist, du brauchst diesen Punkt der Mobilisierung. Du brauchst diesen Punkt, warum stehen wir gemeinsam auf? Warum gehen wir auf die Barrikaden? Warum verändern wir Dinge gemeinsam?
Lass uns nochmal, bevor wir auf die Barrikaden gehen, bevor wir uns das anschauen, nochmal bitte darauf zu sprechen kommen, was uns denn zusammenhält. Und was ich irgendwie ganz erstaunlich fand, war so eine Berichterstattung über eine Demonstration in Berlin vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, wo es um die Wehrpflicht ging und wo zumeist junge Leute das gar nicht verstanden haben, warum sollen sie denn das machen? Und im Kern haben sie für mich nicht verstanden, warum sollen sie sich denn für unser Land einsetzen, weil darum geht es ja.
Genau, das ist die berühmte Frage. Eine gemeinsame Gesellschaft ist nur dann wirklich aktiv, wenn sie die Frage beantworten kann, warum gebe ich mein Leben für mein Land? Warum opfere ich mich? Die zentrale Frage nach Gemeinsam und nach Zusammenhalt in Gesellschaften ist die Antwort auf die Frage, warum bin ich bereit, mein Leben für ein Deutschland, für ein Frankreich, für ein System zu opfern? Das ist die grundlegende Frage. Und das ist in der Frage jetzt die große Herausforderung. Was ist es uns wert, diese Freiheit, in der wir geboren wurden, aufgewachsen sind und leben, zu verteidigen? Die Ukrainer haben es sofort beantwortet, wir wohl anders.
Also lassen Sie es auf den Punkt bringen. Bei den Leuten aus der Ukraine hat man das Gefühl, dass es für die, das ist natürlich eine sehr pauschale Feststellung, für die ist es ganz klar, dass sie in den Krieg ziehen und dass sie ihr Land verteidigen. In Deutschland hat man nicht unbedingt das Gefühl.
Genau. Und die Frage, woran liegt das? Das ist ja die große Frage, weil wenn du die Fragen nicht beantworten kannst, beziehungsweise wenn du nicht beantworten kannst, warum ein Wir-Gefühl, was das eigentlich ist, und wir haben das Wir-Gefühl ja in Deutschland sehr negativ bewertet, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es immer Negation war. Wir haben gesagt, nie wieder Auschwitz, also nie wieder Holocaust. Nie wieder Krieg. Das heißt, wir haben unsere Identität als Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg eher auf Erfahrungen des Vermeidens aufgebaut als auf positive Grundlagen.
Na, ist es so? Wir haben uns auch, also dass wir keinen Auschwitz mehr wollen, das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wir
Ja.
haben auch unsere Identität darauf aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir wollen Exportweltmeister sein und wir wollen irgendwie wirtschaftlich konsumieren können.
Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Wir haben unser Wir-Gefühl nicht über einen Gemeinsinn von freiheitlichem Verständnis, demokratischen Grundlagen, das heißt schon Kommunitarismus, gebildet. Wir haben unser Gemeinsinn nach dem Zweiten Weltkrieg über das Wirtschaftswunder, verbunden dann mit der Fußball-Weltmeisterschaft später. Das war das große Deutsche, die deutsche D-Mark, auch die Diskussion später, die deutsche D-Mark gegen den Euro aufzugeben, war die große Diskussion darüber, was sind wir? Und das war das Wirtschaftswunder. Aber das war ein ökonomischer Prozess des Versprechens, dass es den Kindern und den Enkeln besser geht als der alten Generation. Das grundlegende Prinzip der Moderne, eines Fortschrittsimperativs.
Aber ist denn das in anderen Ländern, ich sage jetzt mal oder frag mal, in den nordischen Ländern, in Frankreich oder England anders? Gibt es dort weniger eine ökonomische Priorisierung?
Ja, also die Franzosen sind das beste Beispiel, gespalten im Herzen zwischen, wir lieben unseren Präsidenten als König und am nächsten Tag am liebsten auf Schafott mit ihm. Die französische Kultur hat eben diese Coronation-Gedanken, 1789, Freiheit, Solidarität, Gemeinsinn als Grundlage gebildet und sozusagen das gesamte System, staatliche Leben bis heute damit begründet. Die Trikolore, die großen Paraden. Das ist eine ganz andere positive Form von gemeinsamen Bildung, auch demokratisch legitimiert, freiheitlich grundiert. Dass die Deutschen sagen, erst mit ihrer Wiedervereinigung 1989 zum ersten Mal in einer friedlichen Revolution, deswegen auch der berühmte Begriff, selbst geschaffen haben. Gemeinschaftlich, frei, ohne Krieg, sich zu einem gemeinsamen Land zusammengeschlossen haben.
Aber
Das
das
war
erodiert
die
doch
erste
jetzt.
große. Genau.
Das
Warum?
erodiert doch jetzt im Osten
Genau.
nach meiner Wahrnehmung noch stärker als im Westen.
Genau, und das ist der größte Fehler, den, und da war ich, muss ich auch mal mich selbst schauen, der größte Fehler, was wir gemacht haben, dass wir in den Übergangsprozess 1989 genau diese Gemeinsinnfrage uns nicht gestellt haben. Was haben wir gemacht? Es war eine Westübernahme des Ostens. Es war ein Beitritt. Wir haben keine gemeinsame Verfassung. Wir haben die Grundwerte und die wichtigen Erfahrungen der Menschen aus der damaligen DDR und aus der damaligen BRD nicht gemeinsam in ein neues System geführt. Wir haben
Was
genau
hätte
diesen
denn da sein
Gemeinsinn.
können? Was hätte denn, also ich gebe dir recht, ich glaube, wir haben da irgendwie auch mit zu viel einfach zu viel Geld um uns geschmissen. Ja, also
Also,
das war ja auf der
genau.
einen Seite gut, die Dinge da zu renovieren, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass dieses Geld dann auch andere Dinge einfach überschüttet und überstrahlt. Aber was hätte es denn sein können, was wir rüber retten können und was mehr als die Poliklinik ist.
Sehr gut. Ich denke, zum Ersten, was war die Antwort der West-BRD gewesen? Auf das Wirtschaftswunder kamen Kohls blühende Landschaften. Also Versuch, ökonomisch ein Problem zu lösen, was sehr wichtig gewesen ist. Die Deutschen wollten in D-Mark, die Deutschen wollten, alle Deutschen wollten Urlaub machen, alles fein. Wir wollten blühende Landschaften, aber das war primär eine wirtschaftsstrategische Entscheidung, wie das Wirtschaftswunder, aber keine identitätsstiftende Bewusstseinsherausforderung. Was wir vergessen haben, ist, dass wir gemeinsam unsere Erfahrungen, wir mit der Westintegration und die Ostdeutschen in ihrer Vergangenheit, im Warschauer Pakt, in einem sozialistischen System, gemeinsam überlegt haben, okay, aus diesen verschiedenen Erfahrungen definieren wir jetzt, was wir gemeinsam sind. Was ist denn unsere gemeinsame Erfahrung aus unserer gemeinsamen verschiedenen Vergangenheiten? Und deswegen hatte mal La Fontaine angemahnt, wir brauchen eine gemeinsame Verfassung und kein Beitritt. Wir müssen gemeinsam diskutieren, was wir sind und was wir sein wollen. Und diese Diskussion haben wir bis heute nicht geführt. Und deswegen sind die Begriffe von Wessi und Ossi immer noch in den Köpfen der Menschen. Ich glaube manchmal, das Miss, mehr als Missverständnis, dieses Miss, diese Vorstellung, den anderen nicht verstehen zu können oder nicht zu wollen, ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, um das Thema Gemeinsinn für Deutschland neu zu beantworten. Also die Köpfe, die Mauer ist weiter in den Köpfen der Menschen und wir haben es nicht geschafft, diese mentale Mauer wahrscheinlich wirklich zu lösen.
Ist das der Grund, warum gerade in Ostdeutschland die AfD besonders stark ist, wenn ich jetzt an Sachsen-Anhalt denke?
Die AfD ist eine Partei, die übrigens Alternative aus Hamburger Professorenschaft gegen den Euro gewesen ist, also die Wiederkehr der D-Mark, um Wirtschaftswunder wieder aufzugreifen. Und genau dieses Potenzial im Osten, der Protest sagt, nimmt, dass wir mit den etablierten Parteien, dass hier unsere gemeinsame Erfahrung unseres Denkens aus unserer Geschichte nicht gleichberechtigt und offen und ehrlich transportiert wird. Das war die Ausgangslage einer erfolgreichen Mobilisierungspolitik der AfD im Osten, was mittlerweile sich ja verändert hat, was sagen, durch die Diskussion oder die Vertrauensverlust in die deutsche Politik generell, die Protestbewegung in Ost und West eindeutig auf die AfD einzahlt.
Hat dieser Vertrauensverlust in die Politik was mit dem Gemeinsinn zu tun? Oder ist er davon ein Stück
Genau.
weit auch losgelöst, weil es ja
Nein.
um Politiker geht, die Dinge versprechen und dann das Gegenteil dessen tun?
Das ist nur ein Symptom davon, aber es gibt kein Vertrauen in Politik ohne Gemeinsinn. Das liegt in dem ganz einfachen sozialen Verhaltensweise zu tun. 70% all deiner Handlungen als Mensch machst du unbewusst. Du gehst in ein Haus und vertraust darauf, dass die Statik steht. Du gehst über die Straße und hoffst, dass jeder die Verkehrsregeln kennt. Also diese implizite Form des Vertrauens macht das gemeinsame Leben auf. Wenn du jede Sekunde nachdenkst, warum du Dinge machst und warum du sie nicht machst, wirst du ja wahnsinnig.
Und
Und
ob mein Herz
deswegen.
da, und ob mein Herz schneller schlägt, wenn ich mich schneller bewege, ne?
So, genau, danke. Und warum und wieso? Und das ist der entscheidende Punkt. Das kannst du nicht machen. Das heißt, du musst vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen, das Urvertrauen, also diese Form, weil wir einen Gemeinsinn haben, kann ich vertrauen, dann können die auch mal Blödsinn machen da oben. Aber sie gehen doch einen richtigen Weg. Und wenn sie den richtigen Weg dann doch nicht finden, dann wählen wir sie ab. So, das ist ja der entscheidende Punkt. Nur dieses Vertrauen in das Gesamtsystem, in diesen Gemeinsinn ist nicht mehr da. Und eine Politik, die Fehler macht, und die hat immer Fehler gemacht, weil Entscheidungen sind immer fehlerbehaftet, aber eben nicht mehr das Vertrauen hat als Grundlage, weil der Gemeinsinn nicht da ist und wir ihn nicht definieren können, und ist die große Herausforderung. Und liberale Systeme sind die einzigen Systeme, die eben ihre eigenen Grundlagen nicht selbst legitimieren können. Das ist ja auch der berühmte Diskussion gerade, was Götz Ali in seinem berühmten Buch Wie konnte das passieren? Über das Dritte Reich gesagt hat. Hitler war nur möglich gewesen in einem demokratischen System. Sonst hätte er nie an die Macht gekommen. Und diese Gefahr von autoritären Systemen behaftet vor allem eine Demokratie. Wir kommen auf deine Anfangsdemonstration zurück um Wehrhaftigkeit. Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Aber diese Wehrhaftigkeit heißt eben auch, dass man damit auch liberale Prinzipien einengen muss, um, also das Paradox von Liberalität, um Liberalität zu erhalten.
Aber was können wir denn jetzt tun oder was sollte denn Politik tun, um wieder mehr Vertrauen zu gewinnen? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja zwei durchaus unterschiedliche Diskussionen, die in eine münden können. Nämlich einmal die Frage, wie kann Politik mehr Vertrauen entwickeln? Und die andere Frage, wie können wir mehr Gemeinsinn,
Genau.
erreichen? Und das mündet dann in einem, richtig?
Genau. Meine Idee, auch als Herausgeber von Freiheit macht Politik, ist, wir brauchen dringend einen nationalen Konvent. Diskussionen gibt es auch in verschiedenen Intellektuellen, auch Politikerinnen und Politikern, die ganz klar sagen, wir müssen das nachholen, was wir 1989 versäumt haben. Wir müssen uns gemeinsam hinsetzen und in einem Nationalkonvent es schaffen, diese von den Amerikanern aufgegebene Demokratie des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir dann sozusagen oktroyiert haben auf Ostdeutschland, eine neue Grundlage zu geben, die wir gemeinsam
Noch ein
diskutieren müssen.
Ausschuss, lieber Dominik? Schon wieder ein Ausschuss, noch ein neuer?
Nein, wir brauchen eine Grundprinzipien eines nationalen Konventes, wo die Menschen eigentlich alle zusammenkämen würden, also idealtypisch, was es uns geht. Wir müssen uns gemeinsam selbst vergewissern erneut, wer wir sind, was wir sind, wohin wir wollen. Und das ist keine Sache von Politik, ist eine Sache von jedem Menschen. Und da bin ich bei 1789, bei allen großen Revolutionen, es war halt der Punkt gewesen, dass man sich dann zusammengesetzt hat und gesagt, wir definieren uns neu. 1789
Aber
war die Geburt der
wer
Menschenrechte.
ist denn bei so etwas dabei? Wenn man das ernst nimmt, dann muss man da ja auch zum Beispiel aus den neuen Bundesländern Vertreter der AfD einladen zu so etwas.
Genau. Und nicht nur das. Wir müssen ein neues System finden, um ein gesamtföderales System parlamentaristische Prozesse, gewählte Personen mit den souveränen Menschen, nämlich uns, zusammenzuführen und damit ein System zu finden, dort gemeinsame Wege zu gehen. Und allein, du hast den entscheidenden Punkt genannt, Demokratie als Repräsentationssystem der Moderne, also der modernen Welt der letzten 200 Jahre, hat da noch mehr Herausforderungen als eine Krise Polis, auch schon allein wegen der Größe Deutschlands. Aber da bin ich gerade dran, das ist eine Diskussion, genau diese Frage zu bestimmen. Aber wir schaffen nur Vertrauen, wenn wir diese Frage gemeinsam beantworten können und sie gemeinsam besprechen, vom Stammtisch bis hin in den großen Debatten im öffentlichen Raum, um genau gemeinsam diese Frage zu definieren, was sind wir?
Ich muss dir jetzt bitte noch zum Abschluss eine Frage stellen, die die aktuelle Politik betrifft. Und ich bin gespannt, ob du mir sie beantwortest. Wie konnte es passieren, dass, wo man gedacht hat, also Scholz ist jetzt schon, der macht es jetzt nicht wirklich gut, um es mal sehr vorsichtig zu sagen. Und jetzt kommt Merz daher und macht es noch schlechter. Wie konnte es dazu kommen? Konnte es deswegen auch dazu kommen, weil Merz noch nie vorher ein solches Amt hatte und weil er unerfahren ist? Also wie kann man auf einer Schulveranstaltung Dinge sagen und glauben, dass die nicht nach Amerika kommen? Das ist doch naiv.
Man hat auf Grundlage von der Einschätzung von Scholz nochmal den Versuch gegeben, der CDU als führende Partei die Chance zu geben, mit einem Bundeskanzler Merz Versprechen, die gegeben wurden, umzusetzen. Einer richtigen Reformkultur. Man hat der CDU das nochmal zugetraut. Und dafür hat man Merz gewählt, für diese Reformen. Dafür wurde er gewählt. Und das war auch berechtigt, ihn zu wählen. Und dann bin ich bei dir, hat er gezeigt, dass er nicht nur keine Regierungserfahrung hat, sondern dass er es nicht geschafft hat, dieses Land mitzunehmen, zu erklären, als der Bundeskanzler, um die Reformen umzusetzen. Und er hat einen strategischen großen Fehler gemacht von Beginn an. Er hat nur Dinge versprochen und nichts gehalten. Und es gibt nichts Schlimmeres in der Politik, was Frau Merkel nie gemacht hat. Frau Merkel hat nie etwas versprochen, was sie nie halten konnten. Deswegen gab es kaum Versprechen von ihr. Aber das ist ein anderes Thema. Das war für mich der entscheidende Moment wo Friedrich Merz es nicht mehr geschafft hat, das Vertrauen der Menschen für sich zu gewinnen und dementsprechend nach einem Jahr bereits in der Situation zu sein, weil es gibt in der Politik einen großen fatalen Fehler, das nicht zu tun, was man sagt. Wie gesagt, man braucht ja nichts zu sagen, da muss man nichts tun. Aber wenn man was sagt, muss man es tun. Und das hat ja in vielen, leider in vielen Entscheidungen in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass er es nicht kann.
Das ist bitter, oder? Weil ich weiß noch, dass wir irgendwie uns kurz nach der Wahl unterhalten haben und wir hatten beide irgendwie Hoffnung, dass es jetzt wirklich zu Reformen kommt und dass wirklich Dinge angegangen werden. Aber es ist ein bisschen was passiert. Das wäre jetzt falsch zu sagen, es ist gar nichts passiert. Aber es ist deutlich zu wenig passiert. Wenn ich jetzt an Baden-Württemberg denke, wo, glaube ich, bitte korrigiere mich, im Koalitionspapier steht, dass alle Berichtspflichten aufgehoben werden bis zum Ende des Jahres und die weiter bestehen sollen, über die muss nochmal extra entschieden werden. Das zeigt ja, es geht etwas. Ob das der richtige Weg ist, wird man sehen, aber es geht etwas.
Mal, wir werden niemals die Hoffnung aufgeben. Und die Signale sind wichtig. Nur wir müssen gemeinsam sie umsetzen. Und da muss ich immer sagen, wir leben in einem hochkomplexen föderalen System.
Ist es
Wir
zu
müssen
komplex? Brauchen wir eigentlich weniger Föderalismus?
den Fragen des Föderalismus komplett neu stellen.
Aber
Das ist
brauchen wir weniger Föderalismus, ja oder nein? Bitte.
Wir brauchen weniger Föderalismus. Wir brauchen effizientere Strukturen, die es ermöglichen, zwischen Bundesebene und kommunaler Ebene viel schneller zu funktionieren. Weil nicht zu vergessen, nach der deutschen Gesetzgebung, der deutschen parlamentarischen Prozessen und Umsetzungen, über 90% aller Maßnahmen werden kommunal umgesetzt. Das war die Diskussion gerade wieder um die 1.000 Euro-Regelung, die diskutiert wurde bezüglich der Arbeitnehmerunterstützung.
Frag mich bei der Frage nach dem Gemeinsinn. Wen kann man denn überhaupt noch mitnehmen und wen kann man nicht mehr mitnehmen, weil er oder sie sich außerhalb des Systems fühlt? Ich denke jetzt mal an so etwas wie Reichsbürger.
Nochmal. Ein Gemeinwesen hat eine gemeinsame Grundlage. Und diese gemeinsame Grundlage wird auch durch Grenzen geprägt. Und es gibt einfach in liberalen, rechtsstaatlichen Prinzipien einfach Grenzen. Und diese Grenzen helfen ja auch, das Gemeinsam zu definieren, weil sie auch sagen, was es nicht mehr ist. Wer das Grundgesetz ablehnt und nicht sich als Bundesbürger fühlt, wie ein ist, draußen. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Wir haben, da gibt es nichts zu diskutieren. Die Entscheidung einer Demokratie liegt immer in der Frage der Gleichheit des Menschen. Und diese Gleichheit des Menschen ist der entscheidende Punkt der Zugehörigkeit. Wer Zugehörigkeit zu einem Land nicht definieren kann, und zwar ganz klar, das schafft auch nicht die Möglichkeiten, Gemeinsinn zu definieren. Das ist einer der großen Prinzipien von Mehrheitsentscheidungen seit in der politischen Theorie der Demokratie-Diskussion seit den Griechen. Wer die Zugehörigkeit zu einem staatlichen System, das wir Demokratie nennen, nicht definieren kann und nicht klar bestimmen kann, schafft es nicht, eine Demokratie durchzusetzen. Ist unmöglich. Du musst entscheiden, was ist drin, was ist draußen.
Lieber Dominik, finden wir zum Abschluss noch irgendwie einen positiven Impuls oder lassen wir es einfach dabei?
Nein, wir werden niemals aufgeben, weil die Fragen sind gegeben. Und solange wir beide uns die Zeit nehmen und hoffentlich viele Hörerinnen und Hörer uns zuhören und heute damit rausgehen. Okay, ich überlege mir, was heißt gemeinsam? Wie können wir es gemeinsam schaffen, da voranzukommen? Da haben wir einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Und das stimmt mich ganz positiv.
Okay, wunderbar. Lieber Dominik, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.